Direkt aus Europa, Nummer 394, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Der Tourismus boomt in der deutschen Hauptstadt. Aus aller Herren Länder kommen die Menschen nach Berlin, wollen das volle Touri-Programm, also Reichstagsgebäude, Fernsehturm, hier eine Ausstellung, dort eine Currywurst. Wolf-Sören Treusch hat Touristen genau dahin entführt, wo sie bei ihrem Berlin-Besuch definitiv nicht hin wollten.
Ein gut gelaunter Holländer, seine Freundin Marieke, beide leben in einer Kleinstadt in der Nähe von Eindhoven,
sind Udenrode,
und Hans, Wahlberliner aus Wilhelmshaven, begeben sich mit mir auf eine Entdeckungstour durch Berlin. Normalerweise würde er mit ihnen jetzt durch Mitte spazieren, das Stadtviertel, in dem er selbst lebt. Unser Abenteuer beginnt vor Helle Mitte, dem Einkaufszentrum von Hellersdorf, das es erst seit 1997 gibt. Ein komplett versiegelter Platz, drumherum mehrstöckige Gebäude mit riesigen rechteckigen Glasfronten. Eine sechsspurige Verkehrsachse durchtrennt das Ensemble. Es ist Samstagmittag, dennoch sind nur wenige Menschen unterwegs. Zwei Häuserecken weiter hat Thomas Wegner einen Obst- und Gemüseladen. Vor 20 Jahren sei er in Hellersdorf kleben geblieben, erzählt er. Schöne Ecken gäbe es hier. Und das Geschäft?
Funktioniert. Bitteschön.
Zwei Zitronen bitte.
Jo. Was ist denn so das, wo Sie sagen, da muss man unbedingt in Hellersdorf gewesen sein?
Oh, Goldschielet. Goldschielet. Dankeschön. Das fällt mir da jetzt spontan ein. Na hier, Süler Straße, Gärten der Welt zum Beispiel. Das ist richtig schön, da kann man schön spazieren für die Kinder und so. Das wäre das, was man sich da mal angucken sollte.
Wir spazieren weiter durch Schluchten nichtssagender Neubauten und erreichen das sogenannte Grabenviertel. Eine Plattenbaugroßsiedlung, die Mitte der 80er Jahre entstand und 2006 komplett saniert und modernisiert wurde. Fast alle der 1850 Wohnungen verfügen über einen Balkon, die Innenhöfe über reichlich Grün. Selbst an einem grauen und kalten Tag wie heute wirkt die Gegend erstaunlich wenig trist.
Die haben ja viel Farbe hier überall angetan. Ich meine, das ist das Beste, was du machen kannst. Ne?
Moin, Kawatski.
Ja, genau, ist schön warm drin.
In einem der Häuser empfängt uns Wolfgang Sawatzki. Mit ihm hatte ich den Termin vorher vereinbart. Denn das, was er uns zeigt, bekommt man nur auf Anfrage zu sehen. Eine Dreiraumwohnung im Urzustand von 1986. Die letzten noch im Original erhaltenen 61 Quadratmeter Platte in Hellersdorf. Die Tapete in Blümchendesign, die Zimmertüren aus Pappe, die Inneneinrichtung komplett aus DDR-Mobiliar. Die zuständige Hausverwaltung hat aus der Wohnung ein Museum gemacht. Ein wenig ehrfürchtig lassen wir uns in die dunkelbraunen Sitzpolster fallen.
Die Sachen, die drin sind, die haben Sie alle vom ehemaligen DDR-Programm gekriegt?
Ja, ich vermute mal, dass die ersten Sachen gespendet wurden von Mitarbeitern der Wohnungsverwaltung hier Stadt und Land. Und später dann auch über Internet, Mundpropaganda und so weiter sind immer mehr Sachen dazugekommen. Sogar heute werden noch Kleinigkeiten gebracht. Dieser Tisch zum Beispiel, den habe ich erst vor ein paar Wochen bekommen. Das ist ein typischer DDR-Tisch, Multifunktionstisch.
Das ist der aus der Sonnenallee aus dem Film?
Ja, kann sein, dass er da auch war. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ist der höhenverstellbar?
Ja, höhenverstellbar und ausziehbar.
Ja.
Darum Multifunktion. Die jüngeren Leute kennen es nicht mehr.
Nein.
Höchstens vielleicht noch von der Oma. Ja, und die Älteren wollen es gerne noch mal sehen.
Ja, wie es
und
war.
Wer wenig Ostkontakte hatte vielleicht als Westdeutscher, der sieht es zum ersten Mal. Wobei aber die Mode war ja ähnlich. Ja, und die Möbel im Westen waren ähnlich wie unsere.
Marieke fotografiert in einer Vitrine Original-Einschlagpapier aus dem grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft Dresden. Auf dem Schreibtisch eine schlichte Pfennigmünze.
Können Sie mitnehmen, als Souvenir.
Ja?
Ich habe noch ein paar davon.
Ja.
Und die Mark und so weiter und die 2-Mark-Stücke, die waren zwar etwas größer, aber auch sehr leicht.
Ja, leicht.
Ja.
Das ist Aluminium. Aluminium oder etwas?
Ja, wir haben immer Aluminiumchips gesagt.
Ja, ja.
Aluminiumchips oder Kosakendollar.
Wenige Minuten später sind wir in einer anderen Welt, Alt-Hellersdorf. Ein 60-jähriger Mann trägt 3 große Säcke Holz in die Garage.
Ein bisschen Hartholz braucht man schon. Ich habe nur
Das ist toll zu Hause, das verpufft ja am Ofen ruckzuck.
Der Mann ist Ureinwohner. Seit 1963 wohnt er hier, in einem grauen, inzwischen heruntergekommenen Mietshaus aus den 50er Jahren. Zwei kurze Straßenzüge umfasst das mehr als 700 Jahre alte Dorf. Ein paar Backsteingebäude stehen sogar unter Denkmalschutz, sagt der Mann. Aber eigentlich ließen sie das alles hier ganz schön verkommen.
Also wollten sie am besten hier das alte Dorf einen Haufen schieben und wegkippen. Keiner wollte sich hier darum kümmern. Wir kriegen auch keine Ampeln hier, keine Fußgängerüberwege. Gibt es hier nicht im Dorf. Hat der Bürgermeister vor 15 Jahren hat mal gesagt, kommt alles hin, kommt alles. Und jetzt geht nur alles in helle Mitte, hier ist nichts mehr passiert. Hier steht man manchmal früh eine halbe Stunde an der Kreuzung und kommt nicht rüber, weil hier keine Ampel ist. Jetzt ist es eine angebende ampelfreie Zone.
Okay, weiter. Ja.
Am Eingang zu den Gärten der Welt vorbei kommen wir im anderen Teil des Bindestrichbezirkes an, Marzahn. Windig ist es hier und laut. Erneut haben wir es mit DDR-Baugeschichte zu tun. Mehrere sanierte Elfgeschosser stehen rund um einen Flachbau, in dem früher der HU-Konsum war. Nun steht er leer und verfällt. Die Dinge des täglichen Bedarfs erhält man jetzt ein paar Meter weiter. In Marzahn wirken die Straßen breiter, die Grünflächen größer, die Plattenbauten höher und mächtiger als bei den Nachbarn.
Ich hatte noch nie diesen Direktvergleich, ehrlich gesagt, zwischen Hellersdorf und Marzahn. Und jetzt, ich finde es hier auch etwas abwechslungsreicher.
An der Wand eines Plattenbaus steht, wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Der Satz führt uns direkt zu unserem Zielpunkt, ein paar Meter weiter, dem Otto-Rosenberg-Platz. Viele tausend Sinti und Roma wurden hier in einem Sammellager von den Nazis interniert und später nach Auschwitz deportiert. Heute ist der Ort eine Gedenkstätte. Auf mehreren Stelltafeln kann man sich über seine Geschichte informieren.
Hier in Marzahn, damals zu der Zeit, da gab es ja das hier auch alles noch nicht. Außerhalb der Öffentlichkeit Berlins konntest du hier ein Zwangslager machen, denn der Dorfanger ist irgendwo da ganz hinten und sonst war hier nur Wiese.
Am Ende sind wir uns einig. Das Experiment hat funktioniert. Spannende Geschichte gibt es überall in Berlin.
Na, es war sehr gut, um eine andere Seite von Berlin zu sehen.
Und doch sind die drei froh, nach 5 Stunden an der Peripherie wieder zurückzufahren in die City.
Deutschlandfunk. Gesichter Europas. Hoch hinaus. Wie die Post die Schweiz bewegt. Eine Sendung mit Reportagen von Alexander Grass. Am Mikrofon begrüßt sie Simonetta Dibban. Das ist in erster Linie ein Kommunikationsnetz. Ein Netz, das in jeder Hinsicht verlässliche Partner braucht, damit eine Nachricht vom Sender zum Empfänger gelangt. Darum war die Post über Jahrhunderte in staatlicher Hand, die Postmitarbeiter waren Beamte und das Postauto fährt in jedes noch so abgelegene Dorf. Eigentlich ist es ein Bus. 800 Postautolinien fahren auf insgesamt 11.000 Kilometern bergauf und bergab, über Brücken, durch Tunnel und an Schluchten entlang. Mehr als 120 Millionen Passagiere steigen jedes Jahr ein und vertrauen, auch bei Eis und Schnee, dem Chauffeur.
Die Postautogarage in Chur liegt gleich hinter dem Bahnhof. Es ist exakt 13.30 Uhr und Postautochauffeur Xaver Mettler beugt sich in den Motorraum.
So, das ist Wasserstand.
Die San Bernardino-Linie von Chur nach Bellinzona ist die längste, die von hier aus gefahren wird. Jahrhundertelang wurde der San Bernardino von Fußbooten überquert. Dann kamen die Postschlitten und Postkutschen. Heute erleichtert ein Scheiteltunnel auf 1600 Meter über Meer die Fahrt, aber noch immer ist es eine Hochgebirgsstrecke. Im Winter muss Mettler Schneeketten aufziehen. Die 6 Meter breite Passstraße über den San Bernardino wurde 1823 gebaut und die Fahrt mit der Pferdepost dauerte 21 Stunden. Der Preis einer Fahrkarte entsprach 108 Stundenlöhnen für einen Handwerker. Heute sind es 50 Franken, 2 Stundenlöhne also, und die Fahrt ist 10-mal schneller. Xaver Mettler fährt seit mehr als 30 Jahren Postbus. 1,5 Millionen Kilometer rechnet er in der Pause nach. Er erinnert sich an Überflutungen, Lawinen, Blitzeis, Unfälle. Mettler hat im Kreis Zürich angefangen, hat um Versetzung gebeten an die Bergstrecken in Graubünden. Er mag die Leute und er mag die Berge.
Also zum Beispiel vor knapp 30 Jahren waren die Postbusse, da, die haben schon Wärme gegeben, aber auf der Autostraße oder Autobahn war es einfach zu wenig. Da musste man da bei minus 25 Grad die Wolldecke auf die Knie nehmen, dass man noch aufstehen konnte in Bellinzona.
Jeder zweite Chauffeur arbeitet nicht bei der Postauto AG, sondern bei einem Subunternehmen. Die Gewerkschaften wehren sich gegen ein Zweiklassensystem. Bei der Postauto AG beträgt der Durchschnittslohn 4.900 Euro, bei den Privatfahrern 300 Euro weniger.
So, okay. Sind wir vollzählig, dann geht's weiter.
Der Bus fährt jetzt los in San Bernardino. Nun geht es 1400 Höhenmeter hinab über steile Rampen und kühne Brücken. Mettler empfiehlt Skitouren auf den Piz Uccello. Er schwärmt von einer Wanderung mit immerhin 2x9 Stunden Laufzeit. Ein Erschauern geht durch die Naturfreunde im bequemen Bus. Man lehnt sich zurück bis Bellinzona. Ankunft 16.21 Uhr mit einer Minute Verspätung.
Die Anfänge des Postwesens gehen zurück bis in die Antike. Die Post. Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung schuf Kaiser Augustus mit dem Cursus Publicus eine Staatsverkehrsanstalt, die Gegenstände, Nachrichten oder Personen beförderte, von einer Pferdestation zur nächsten, römisch Apositis Equis. In der Schweiz ist es der Pöstler, der von Haus zu Haus seine Runde läuft. Für den Schweizer Erzähler Peter Bixel ist es einfach der Briefträger.
Gegen unseren Briefträger, damals, als ich ein kleines Kind war, konnte man nichts machen. Er kam jeden Tag etwas später als erwartet. Also müsste er ab und zu auch früher als erwartet gekommen sein. In Wirklichkeit aber arbeitete er ohne Zeitplan. Die Post wurde damals noch zweimal am Tag zugestellt. Und so war er also den ganzen Tag in unserem Quartier anzutreffen. Wer seine Post etwas früher wollte, suchte ihn in der nächsten Straße. Dann setzte er sich auf ein Mäuerchen, atmete tief ein und tief aus, kramte in seiner Tasche herum, brachte die ganze Ordnung durcheinander, fand endlich die Post und händigte sie aus.
Leichte Briefe werden immer noch von Schweizer Postangestellten ausgetragen in ihren gelb-grauen Uniformen. Doch alles, was schwerer wiegt als 50 Gramm, untersteht nicht mehr dem staatlichen Briefmonopol. Auch die Schweizer Post setzt zunehmend auf Rentabilität und Wettbewerb und hat daher Teile des Unternehmens den Gesetzen der freien Marktwirtschaft überlassen. Eben die Paketdienste. Kleine Postämter werden geschlossen. Allein in den letzten 7 Jahren wurden fast 600 Filialen zugemacht. Weil die Schweizer Post aber gesetzlich dazu verpflichtet ist, weiterhin den Service Public zu erfüllen, also ein flächendeckendes Poststellennetz zu betreiben, sodass die, Zitat, Dienstleistungen des Universaldienstes in allen Regionen für alle Bevölkerungsgruppen in angemessener Distanz erhältlich sind, weil also auch nach dem neuen Postgesetz die Grundversorgung nach wie vor Aufgabe der Post ist, wurden sogenannte Postagenturen eingerichtet. Das sind Läden, Apotheken, Kioske oder Gemeindeverwaltungen, wo das Postgeschäft nebenher mit abgewickelt wird. Zum Beispiel in Chironico, ein Bergdorf nahe am Gotthard oben auf der Südseite der Alpen.
8 enge Kurven führt die Straße hinauf, Kastanienbäume und riesige Felsblöcke säumen den Weg. In Chironico oben ist es still. Es regnet kräftig und einzig im Dorfladen sind Stimmen zu hören. Antonella Moscaroli bedient hier ihre Kundschaft. Sie ist 24 Jahre alt, vom Putzmittel bis zum Panettone bietet ihr Laden alles, auch Alpkäse aus der Region und Propangasflaschen. Der Laden ist Treffpunkt und er ist die Postagentur. Denn das alte Postamt in Chironico wurde vor einem Jahr geschlossen.
La posta contribuisce, io alla fine mi sento anche un po' dipendente perché lavoro per la posta.
Die Post trägt den Laden mit, sagt Antonella Moscaroli. So bin ich selber auch ein bisschen Postangestellte. Das hilft dem Laden, das ist gut fürs Dorf. Hier kann man Briefe oder Pakete verschicken und auch Zahlungsaufträge aufgeben. Eine ältere Dame kauft ein und denkt nach darüber, wie das Dorf sich verändert hat.
Perché non c'è più nessuno. No, no. Mezzetto di giambone cotto. Adesso gli anziani muoiono.
Hier heroben ist niemand mehr, sagt sie. Dann bestellt sie etwas bei Antonella Moscaroli und fügt an, die Alten sterben.
Negativo, muore un paese senza, senza questo.
Ohne Postamt stirbt ein Dorf, meint eine andere. Vor gar nicht langer Zeit haben hier noch 800 Einwohner gelebt, sagt eine dritte. Heute sind es nicht einmal 400. Antonella Moscaroli führt ihren Laden seit September. Gianni Morisoli von der Postdirektion ist hergekommen und was er sieht, macht ihn zufrieden.
Dunque l'ufficio postale di Chironico era uno di quegli uffici con poco traffico.
Das Postbüro Chironico hat zuletzt nur noch wenig Kundenverkehr gehabt, sagt Morisoli. 30 Kunden am Tag, 40 Zahlungen, 2 Pakete und 25 Briefe. Zu wenig. Zuletzt hat das Zusammengehen mit dem Dorfladen überzeugt, der ja auch gelitten hat unter schwachen Umsätzen, sagt Morisoli. In den letzten 5 Jahren hat in der Schweiz die Menge der versandten Briefe um 1/3 abgenommen. Immer mehr Kunden tätigen ihre Einzahlungen nicht am Postschalter, sondern im Internet. Die Umstellung des Poststellennetzes wird als Rückzug des Staates erlebt, auch in Chironico. 38 Jahre hat Agnese Farei bei der Post gearbeitet, eine schöne Zeit, sagt sie, abgesehen vom Schluss.
Le prime volte non passavo davanti alla posta, appena chiusa, non ci riuscivo.
Am Anfang, sagt Agnese Farei, am Anfang habe ich es nicht geschafft, am geschlossenen Postamt vorbeizulaufen mit dem Zettel Chiuso, geschlossen, im Fenster. Die Post war mein zweites Zuhause, sagt sie. Agnese Farei erinnert sich, während Jahrzehnten blieben Abläufe und Technik dieselben. Aber ab 1998 jagte eine Reorganisation die andere, das Computerzeitalter begann und zugleich schwanden mit der Abwanderung die Kunden in Chironico. Die Großmutter ihres Mannes war schon Posthalterin. Jeden Tag stieg sie mit dem Rückentragkorb durch den Kastanienwald 400 Höhenmeter hinab nach Chironico, lud Briefe und Pakete auf, schleppte sie den Saumpfad hoch und verteilte sie später in Chironico.
Era un'istituzione, cioè per noi, per il paese, sì, un punto.
Die Post war eine Institution für das ganze Dorf, sagt Agnese Farei. Jetzt sei Antonella da, ein guter Ersatz, lacht sie und blickt hinüber zu Gianni Morisoli. Bevor sie nach Chironico kam, hat Antonella Moscaroli in einer Tankstelle gearbeitet, im Süden unten dort, wo die Tessiner Hügel in die Po-Ebene auslaufen.
Sono felicissima di essere qui. Penso di aver trovato una felicità che in tanti cercano e magari neanche trovano.
Ich bin glücklich hier, sagt sie. Hier habe ich das gefunden, wonach andere ein Leben lang suchen. Ich führe einen eigenen Laden. Die Menschen danken mir für den Mut. Ich habe Arbeit, ich habe ein Dach über dem Kopf, die Leute mögen mich. Ich möchte, dass es für mich immer so weitergeht.
Seit der Gründung der Schweizer Post im Jahre 1849 hat sich vieles geändert. Die Pferdekutsche wurde abgelöst von Eisenbahn und Bus. Die Telegrafendienste haben sich im Internetzeitalter so gut wie erübrigt und das Telefongeschäft ist zum heiß umkämpften Markt geworden. Doch vieles ist auch gleich geblieben. Die Farbe Gelb zum Beispiel. Seit jeher die Farbe der Schweizer Post. Goldgelb, um genau zu sein, während die Bundesdeutsche Post Ginstergelb trägt. Ein Brief, der heute eingeworfen wird, kommt morgen an und zwar überall in der Schweiz. Das ist das Versprechen der Post. Eingehalten wird es mit einer präzisen Transportlogistik. 27.000 Mitarbeiter bewegen 15 Millionen Sendungen am Tag. Briefe werden eingesammelt, transportiert, sortiert, verteilt.
Das Schweizer Kreuz und der Schriftzug PTT, Post, Telegrafen und Telefonverwaltung. Das war über 60 Jahre lang die Marke der Schweizer Post. 1998 wurde die PTT aufgelöst. Die neue Post musste ohne die Quersubventionen aus der hochrentablen Telekom weitermachen. Konkurrenten im Express- und Kuriergeschäft tauchten auf. Der Briefmarkt wurde liberalisiert für Sendungen mit mehr als 50 Gramm. Eine Arbeiterin stößt Briefstapel in eine Sortiermaschine.
Die Sortiermaschine muss natürlich die Adresse lesen können. Postleitzahlen war ganz zu Beginn, heute geht das weiter. Straße, Straßennummer, Vorname, Nachname, das brauchen wir, um dann auch künftig Gangfolge zu sortieren. Das heißt, dem Briefträger die Tour so zu sortieren, wie er sie auch abläuft.
Post, Telefon und Telegraph, kurz PTT. So hieß die Schweizer Post fast 150 Jahre lang, war zuständig für Paket- und Briefpost, die Postautodienste, Telekommunikation und Zahlungsverkehr. Bis sie 1998 aufgelöst wurde und zunächst die Telekom ausgegliedert und dann die Restpost in 7 eigenständige Konzernbereiche aufgeteilt wurde. Postauto, Poststellen, Postfinanz, Postmail, Postlogistics, Swiss Post International. So stolz die Schweizer Post auf ihre Geschichte ist, sie richtet sich aus für die Zukunft.
Unsere Aufgabe als eines der großen Infrastrukturunternehmen der Schweiz ist es, dass wir unseren Geschäftskunden und unseren Bürgern diejenigen Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die sie auch wirklich brauchen und die auch den Wissensstandort Schweiz nach vorne bringt. Wir stehen alle in einem globalen Wettbewerb und ich denke, ohne Änderungen wird eine klassische Post das nächste Jahrhundert nicht mehr erreichen.
Am 1. Oktober ist das neue Postgesetz in Kraft getreten. Damit wurde die bisherige Postregulierungsbehörde umgewandelt zur neuen Postcom. Und nächstes Jahr soll die Schweizer Post, ein Milliardenkonzern und der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes, umgewandelt werden zur Aktiengesellschaft. Das bedeutet, dass Wirtschaftlichkeit noch größer geschrieben wird, dass die Briefkunden sich auf weitere Veränderungen einstellen müssen. Es bedeutet auch, dass der Stress zunimmt für die mehr als 40.000 Postangestellten, die jetzt schon unter enormem Druck arbeiten. Doch noch gibt es Nischen, wo die Rentabilität keine Rolle spielt. Etwa in der zentralen Fundstelle in Chiasso. Hier landen neben vielen Fundstücken auch die zahllosen Briefe, die Kinder aus der ganzen Welt jedes Jahr ans Christkind schreiben. Post, die wegen mangelnder Adressangabe eigentlich unzustellbar ist. Doch für die Schweizer Pöstler ist es Ehrensache, jeden einzelnen Brief zu beantworten.
Wir sind im ersten Stock des Postamts Chiasso. An der Wand steht ein langer Arbeitstisch. Hier werden Briefe verpackt. Kinderzeichnungen hängen an der Wand. 6 Mitarbeiter gehen hin und her. Eine Mitarbeiterin zeigt, wie sie hier dem Christkind hilft. Sie öffnet einen Umschlag, zieht den Brief hervor, den eine Patricia geschrieben hat. Patricia wünscht sich zu Weihnachten eine Katze mit Batterien, die laufen und die mit einer Lampe Licht machen kann.
Ho il nome di battesimo e vado a vedere il comune da dove è stato spedito.
Patricia hat keinen ordentlichen Absender auf dem Brief hinterlassen. Aber immerhin ist der Vorname klar, Patricia. Der Poststempel verrät, wo der Brief aufgegeben wurde und das Alter von Patricia wird auf 6 Jahre geschätzt. Und mit etwas Glück in der Postdatenbank oder auch mit einem Anruf bei der Poststelle wird klar, an welcher Adresse das Christkind Patricia finden kann. Von kleinen Kindern, die noch nicht schreiben können, kommen Zeichnungen und Basteleien. Adressiert sind die Briefe an das Weihnachtskind und an den Nikolaus am Sternenweg, in Bethlehem am Nordpol, an der Rentierstraße oder an der Straße, wo die braven Kinder wohnen. 16.000 Briefe hat das Weihnachtskind letztes Jahr erhalten, 15.000 Mal hat es antworten können. Und während des restlichen Jahres landen in Chiasso alle Sendungen, bei denen weder Empfänger noch Absender bestimmbar sind. Es sind 24.000 Fälle.
Unser Job durch das ganze Jahr ist schon irgendwie das Herausforschen und so weiter. Und durch das sind wir natürlich auch ein wenig spezialisiert auf diese Adressen.
Die Fundstelle wurde 1996 von Bern nach Chiasso verlagert. Jeder zweite Arbeitsplatz der Post befindet sich in einer Randregion wie hier in Chiasso. An der Schweizer Südgrenze zu Italien ist das Lohndumping ein Problem und so ist die Post als Arbeitgeberin mit ihren 5.200 Euro Durchschnittslohn umso wichtiger.
Es sind gute Arbeitsstellen, gut bezahlt. Bei der Post und bei den Bundesstellen ist es natürlich reglementiert, dass die Löhne gesamtschweizerisch gleich sind.
Maria Grazia hat einen Stapel Kinderbriefe neben sich, die alle mit viel Hingabe geschrieben und gestaltet worden sind.
Colpiscono di più queste di lettere, quelle che dove si intravede che c'è comunque un disagio, un problema, una tristezza perché magari c'è malata la madre.
Was sie berühre, sagt Maria Grazia, seien die Briefe, in denen Probleme anklingen, wo Kinder sich vom Weihnachtsmann wünschen, dass die Mutter eine Krankheit überwinde oder dass der Streit in der Familie aufhöre.
Sì, mi è già capitato anche di andare a letto pensandoci e dire ecco se potessi fare qualcosa per quel bambino o quella bambina lì.
Abends sei sie auch schon zu Bett gegangen und habe an einen Brief eines unbekannten Kindes gedacht, sagt Maria Grazia, habe sich gewünscht, etwas tun zu können. Viele solcher Briefe gäbe es nicht, aber es seien Botschaften aus Welten, wo es nicht gut aussehe, Signale der Hoffnung auf Gespräch und Mitgefühl.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 393. Eine der größten Religionen ist der Islam, aber wie man die Anhänger dieser Religion auf Deutsch bezeichnen soll, darüber ist man sich noch nicht einig. Wenn jemand es mit dem Islam übertreibt und meint, man muss gegen die Ungläubigen kämpfen, sagt man, er ist ein Islamist. Diejenigen, die Mohammed folgen, kann man als Mohammedaner, Moslems oder Muslime bezeichnen. Natürlich kann man von Mohammedanern nicht so wie von Christen sprechen, denn für Christen ist Christus Gottes Sohn, für Mohammedaner aber Mohammed nur der Prophet seines Gottes, den man auch als Allah bezeichnet. Den Kampf gegen die Ungläubigen bezeichnen Islamisten als Dschihad. Sie sind also Dschihadisten. Wegen ihrer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sitzen manche in Deutschland schon im Gefängnis. Die meisten von ihnen schweigen dazu, was sie zum Dschihad gebracht hat und was sie in den Ausbildungslagern und danach als Kämpfer erlebt haben. In einem im Internet verbreiteten Video von 2009 sieht man, wie sie in Uniform, die Gesichter mit Tüchern verhüllt, in einer kargen Landschaft das Schießen üben und mit Gewehren durch den Schnee marschieren. Bei vielen Jugendlichen beginnt die Radikalisierung, wenn sie sich von ihren Eltern abgrenzen wollen. dann sind sie empfänglich für die einfachen Gedanken radikaler Prediger und sehen sich im Internet gerne Videos vom Krieg gegen die Ungläubigen an. Islamistische Predigten, aber auch islamfeindliche Berichte in den Massenmedien können zum Anlass für eine Radikalisierung werden. Radikale Prediger versuchen auch, Jugendliche im Internet direkt anzusprechen. Dass die Zahl derer, die in Deutschland in extremistische Gruppen hineingeraten, in den letzten Jahren gestiegen ist, hängt auch damit zusammen, dass es seit 2006 auch deutschsprachige Propaganda gibt. Solange es die Propaganda nur auf Arabisch und auf Englisch gab, hat das die Jugendlichen in Deutschland nur wenig interessiert. Über diesen Zusammenhang will ein Politikwissenschaftler sogar seine Doktorarbeit schreiben. In die Moscheen gehen radikale Prediger nur noch, um Jugendliche kennenzulernen. Dann treffen sie sich in privaten Räumen, denn da sind sie vor unerwünschten Zuhörern sicher. Sie verwickeln die Jugendlichen in Gespräche über deren Probleme und die aus ihrer eigenen Sicht wahre Religion, nehmen sie zu Diskussionsveranstaltungen mit und vertiefen den persönlichen Kontakt durch islamistische Vorträge, Lesungen und ähnliche Aktivitäten. Besonders beliebt sind Gesänge mit religiösem, kämpferischem Inhalt. Gegen einen Deutschtürken wurde 2012 im Berliner Kriminalgericht fast ein Jahr lang verhandelt. Er ist 1985 in Lübeck geboren. Seine Eltern sind aus der Türkei gekommen. Als er 3 Jahre alt war, ist die Familie nach Berlin umgezogen. Sein Vater ist Installateur, seine Mutter Hausfrau. Als er 16 war, haben sie sich scheiden lassen. Er hat Abitur gemacht und studiert, aber statt Examen zu machen, hat er sich einer radikalen Gruppe angeschlossen und ist 2009 mit ein paar anderen zusammen über die Türkei und den Iran ins Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan gefahren. In einem Film sieht man ihn auf der Erde knien, links und rechts von ihm Raketen und vor ihm ein Maschinengewehr. Sein Gesicht ist von einem schwarzen Tuch verhüllt. Man sieht nur seine Augen. Er droht mit einem Angriff auf Deutschland und dazu sieht man Bilder vom Brandenburger Tor und dem Kölner Dom. Während der 70 Verhandlungstage hat er kein Wort gesagt. Zeugen haben ihn als hilfsbereiten, schüchternen, fast immer gut gelaunten Menschen beschrieben. Dass so jemand auf die falsche Bahn geraten konnte, hat auch den Oberstaatsanwalt zum Grübeln gebracht. Das Gericht hat jedoch festgestellt, dass er nicht nur selber einer terroristischen Vereinigung angehört hat, sondern auch versucht hat, dafür neue Mitglieder anzuwerben, um eine Zelle zu bilden, die irgendwann auch Anschläge begehen sollte. Dafür ist er zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 393. Danke.